Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sonderfolge von Seitenweise Glück, unserem Bücherpodcast. Es ist nämlich eine Fortsetzung und das haben wir bislang noch nicht gemacht, oder Hella?
Premiere.
Und zu dieser Premiere begrüßen wir bei uns im Studio, erstmal ich bin Dörte, hallo, mir gegenüber sitzt
Hella, wie immer.
Genau. Und aber nicht wie immer sitzt uns auch gegenüber heute die liebe Melanie. Und Melanie haben wir eingeladen, um nochmal ganz explizit über die zwei super Streaming-Erfolge Bridgerton und Maxton Hall zu sprechen. Und Melanie ist aus einem ganz bestimmten Grund hier. Sie ist nämlich Expertin. Und zwar
hallo.
Sehr schön. Und zwar hostest du, Melanie, zusammen mit deinem Kollegen Michael, den Podcast All You Can Stream. Und vielleicht magst du uns ganz einmal ganz genau kurz vorstellen, wie der aussieht und wann man denn wo hören kann.
Machen noch ein bisschen Eigenwerbung hier. Genau, nein, wir machen das seit 2,5, 3 Jahren dieses Jahr schon und immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und wir haben es uns vorgenommen, regelmäßig die aktuellen Streaming-Highlights vorzustellen. Also immer die Sachen, die zu dem Erscheinungszeitraum eben kommen, die stellen wir dann vor und haben auch immer, bis auf einmal, haben wir jedes Mal ein Interview mit dabei gehabt mit einem aktuellen Schauspieler, Macher, Produzenten, irgendwas, was mit den Serien und Filmen in Verbindung steht.
Habt ihr denn schon mal mit jemandem gesprochen aus der Maxton Hall Verfilmung oder Bridgerton? Das würde mich jetzt direkt dann mal interessieren.
Ja, lustigerweise habe ich beides gemacht. Ich habe einmal mit jemandem aus Bridgerton gesprochen, das ist aber schon ein bisschen her und das war damals zur ersten Staffel, also es war auch nicht für den Podcast, deshalb lasse ich das mal außen vor. Aber bei Maxton Hall hatten wir Damien Hardung zu Gast.
Oh, James Beaufort.
Ganz genau.
Cool. Ja, ja, spannend.
Wie ist das so?
Wir hatten ihn zu Gast, bevor das Ganze natürlich so durch die Decke gegangen ist und ich habe ironischerweise zu der Serie, weil wir es auch in unseren Heften hatten, glaube ich, mehrfach mit ihm gesprochen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und da hat er selber noch gesagt, ja, er weiß nicht, ob das so durch die Decke gehen wird. Also es gibt viele Serien, an die Leute glauben, aber es muss halt auch erstmal erfolgreich werden. Und ich glaube, dass das so erfolgreich wird, da hat keiner mit gerechnet.
Wahnsinn, was für ein Phänomen, oder? Also das ist ja, ich glaube, also einer der erfolgreichsten, das kannst du vielleicht auch gleich nochmal einordnen, einer der erfolgreichsten deutschen Produktionen.
Ganz genau, ja, ne? Ganz genau. Also für Amazon Prime, besonders am Startwochenende, ist das komplett durch die Decke gegangen. Und mittlerweile ist Maxton Hall wirklich die erfolgreichste nicht englischsprachige Produktion, die Prime Video bislang produziert hat. Also es ist ein riesengroßer Erfolg und der Erfolg zieht sich eben um die ganze Welt. Also in über 120 Ländern auf Platz 1. Also das ist schon was, worauf die wirklich stolz sein können.
Und die drehen jetzt ja gerade auch wieder die zweite Staffel. Gelesen, also man, es geht weiter.
Ja, wenn man bedenkt, dass das Ganze erst im Mai gestartet ist, haben sie da wirklich gesagt, wir müssen sofort weitermachen, wir müssen das jetzt ausnutzen. Ja, die drehen momentan, im Juni jetzt angefangen und sie drehen jetzt die zweite Staffel von Maxton Hall in der Nähe von Hildesheim auf Schloss Marienburg.
Gibt's da schon einen Startdatum eigentlich?
Nein. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es entweder Anfang nächsten Jahres, also sie werden wahrscheinlich auf jeden Fall den Rhythmus von einem Jahr beibehalten, aber wenn sie jetzt versuchen wollen, das so auszunutzen, diesen Erfolg und da mitzugehen, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie es vielleicht noch dieses Jahr bringen, aber das sind reine Spekulationen, ich weiß es nicht.
Vielleicht ganz kurz mal für die, die jetzt hier einschalten und die Folge von der vorherigen Woche nicht gehört haben. Da haben wir nämlich auch nochmal ausführlich über den Inhalt von Maxton Hall beziehungsweise über den Inhalt der Romanvorlage. Mona Kasten hat das Buch geschrieben, Save Me heißt es. Und es geht um James Beaufort und Ruby Bell. Und Ruby Bell geht auf die berühmte Highschool Maxton Hall und kommt aber aus ganz anderen Verhältnissen als ihre wirklich sehr reichen Mitschüler, die aus sehr, sehr reichen Elternhäusern kommen. Und sie hat ein Stipendium bekommen für diese Elite-Schule und trifft da auf James Beaufort und da, ja, entwickelt sich natürlich so einiges, kann man jetzt sagen, das nur noch mal kurz. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr auch über den Inhalt zu hören, auch der Bücher, schaltet noch mal die vorherige Folge ein, hört die noch mal an. Und jetzt sprechen wir noch ein bisschen über das Streaming, nur das ganz kurz mal eingeschoben.
Genau, und da haben wir ja auch über Bridgerton gesprochen, nämlich den ersten Band der Vorlage von Julia Quinn, Der Duke und ich.
Genau. Und vielleicht jetzt aber, um noch mal ganz kurz, weil wir jetzt schon so voll mit Maxton Hall eingestiegen sind, dieser Riesenerfolg, von dem du gerade gesprochen hast, Melanie, wie erklärst du dir den?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt ganz, ganz viel damit zusammen mit, also Eskapismus ist immer so das Stichwort und ich glaube, das trifft es immer ganz gut. Das ist so eine Welt, in die man sich flüchten kann, wo man sagen kann, man schaltet den eigenen Alltag so ein bisschen ab und schiebt das einfach weg. Und ich glaube, hierzulande hängt der Erfolg auch enorm mit der Buchvorlage von Mona Kasten zusammen, weil die ja selbst schon ein großer Erfolg war ihrer Zeit. 2018 sind die Bücher damals erschienen. Und ich glaube, dass sie die Fans einfach erstmal mitgenommen haben und dann hat das eine Eigendynamik entwickelt. Also wirklich eine Eigendynamik entwickelt. Die haben das über Social Media auch extrem vermarktet. Das darf man auch nicht außen vor lassen. Die waren sogar in Los Angeles, haben eine eigene Premiere gefeiert, die Darsteller. Also Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten vor Ort mit Influencern, was natürlich auch das Ganze nochmal in die Welt hinausträgt. Und es ist eine ganz, ganz große Werbekampagne weltweit gefahren worden. Also Zufallserfolg vielleicht ein bisschen, aber man hat schon nachgeholfen, dass das Ganze eben auch wahrgenommen wird.
War das bei Bridgerton ähnlich in all den Staffeln? Also wir haben ja über das erste Buch, also Staffel 1 gesprochen. Mittlerweile ist ja die dritte Staffel auch komplett draußen. Es wurde ja zweigeteilt in der Ausstrahlung. Die machen das wahrscheinlich ähnlich oder die hatten natürlich jetzt schon die Fanbase aus Staffel 1 und 2, aber mein Feed wird gerade vollgeschwemmt mit kurzen Sequenzen, Interviewsequenzen und so. Also die trommeln da doch auch ordentlich noch die Werbe.
Da gehe ich fest von aus. Das Ganze ist ja auch eine Netflix-Produktion und da steckte, wenn ich das mit Maxenhall vergleiche, auch deutlich, deutlich mehr Budget drin. Das kannst du einfach auch überhaupt gar nicht vergleichen, was die da reingesteckt haben und was die da an Aufwand betrieben haben bei den Dreharbeiten. Also ich denke, dass die über Social Media da genauso verfahren und versuchen, das möglichst alles mitzunehmen. Ich glaube aber auch, dass der Erfolg von Bridgerton damals auch mit Corona zusammenhing, weil das Ganze ist rausgekommen, als die Pandemie, glaube ich, gerade angefangen hat. Die Leute saßen zu Hause, die Leute haben sich gefreut über irgendwas, wo sie sich reinflüchten können, was dem Ganzen irgendwie was Glamouröses gibt, eine andere Note, auch eine gewisse Leichtigkeit. Und ich denke, dass das einen großen Anteil am Erfolg damals hatte. Und?
Ja, spannend. Ich habe das natürlich auch damals zu Hause im Lockdown
alle geguckt. Ich finde auch, weil Bridgerton da ganz, aber auch viel neu gemacht hat. Ne?
Ja,
also da wurde ja viel zum Beispiel über den Cast gesprochen, der super divers war, was auch einfach, finde ich, mega neu und erfrischend war auch. Ne? Also dass zum Beispiel die Queen Charlotte, die da über das England 1813 regiert, vielleicht auch nochmal ein ganz kurzes inhaltliches Insight für diejenigen, die jetzt erst einschalten, Bridgerton geht zumindest im Band 1 um Daphne. Und Daphne wird gerade in die Gesellschaft im London 1813 eingeführt. Und wie das so war damals, ist ihre Mutter sehr, sehr ehrgeizig, sie gut zu verheiraten. Und das heißt, sie besucht dann Bälle und hat eine Tanzkarte und dann wird sie aufgefordert und hat Verehrer, die dann am nächsten Tag auch die Aufwartung machen und im Salon Tee trinken. Alle haben prächtige Kleider an, es gibt Streichquartette und natürlich kommt dann der sexy Duke und eigentlich sollte sie mit dem nicht, weil das ist der beste Freund von ihrem Bruder und der weiß, was der schon alles gemacht hat. Und dann entwickelt sich halt auch hier eine werden sie sich kriegen, wenn dann wie? Fragezeichen. Liebesgeschichte, so. Und die Verfilmung hat, finde ich, da auch im Vergleich zu der literarischen Vorlage nochmal ganz viel anders und neu gemacht, ne? Also auch diese Ballszenen, die haben opulente Kleider an, die jetzt bestimmt nicht historisch korrekt sind, zum Beispiel.
Auf keinen Fall.
Ja, ne? Und auch Queen Charlotte ist halt eine schwarze Frau. Und ganz viele andere. Und auch der Duke, ne? Der Love Interest von Daphne. Und das hat man, glaube ich, vielleicht auch dummerweise da nicht erwartet. Das war auch so ein bisschen das, was so für Frische gesorgt hat, finde ich gerade, was so Historienverfilmungen angeht, oder?
Definitiv. Ich glaube, da haben sich ganz, ganz viele Leute eben auch wiedererkennen können, weil diese Vielfalt hat es in der Form noch nicht gegeben. Und wo du die Kostüme ansprichst, ich habe damals mit einer Kostümbildnerin von Bridgerton auch reden können. Zur zweiten Staffel war das damals. Und die hat mir auch erzählt, also sie versuchen das Ganze so modern wie möglich zu machen und gleichzeitig natürlich auch die Charakteristika der jeweiligen Figuren in den Outfits eben zu repräsentieren und auch den Schauspielern natürlich ein Mitspracherecht zu geben, zu sagen, wie siehst du deinen Charakter, was willst du irgendwie in die Optik noch mit reinbringen, was macht den aus, wie können wir das vielleicht noch ein bisschen anpassen.
Ah, spannend, aber auch ganz cool, dass die da auch alle zusammenarbeiten und nicht einfach das machen müssen, was den auf den Leib geschneidert wird.
Nee, ich glaube, ein bisschen Mitspracherecht haben sie schon.
Lass uns mal ganz kurz zu den Buchvorlagen zurückkommen. Es gibt ja gute Buchverfilmungen und es gibt weniger gute Buchverfilmung.
Ja.
Das ist ja immer ein persönliches. Also es, Wir haben auch schon über zum Beispiel Zwei an einem Tag gesprochen. Das fand ich großartig als Serie. Damals, als der Film rauskam, ja, das war jetzt nicht so mein Geschmack. Also da gibt's ja, das ist ja nach persönlichem Geschmack. Aber wie wichtig sind denn gute Buchvorlagen deiner Meinung nach für auch Streaming-Erfolge?
Ich glaube, wichtig ist in erster Linie eine gute Geschichte. Und ob die als Drehbuch vorliegt oder ob die als Roman vorliegt, ist in erster Linie dabei irrelevant. Du musst halt versuchen, wirklich diese Geschichte irgendwie auf den Fernseher oder eben auf die Leinwand zu bringen. Und ich glaube, dass du bei Buchverfilmungen den großen Vorteil hast, dass wenn das eine große Fan-Community hat, dass du die Fan-Community einfach schon mal mitnehmen kannst. Aber da geht natürlich immer ein großes Risiko mit einher, weil wenn die große Erwartung haben, haben die natürlich auch also Hoffnung, dass das Ganze gut wird. Und wenn du dann irgendwas falsch besetzt, oder was heißt falsch, du kannst es ja nicht falsch besetzen, aber du kannst es entgegen dem Willen der Fans besetzen, da hast du natürlich auch ein ganz, ganz großes Risiko, Leute zu verschrecken. Also von daher, ich glaube, es kann ein Vorteil sein, wenn du viele Leute schon vorher abgreifen kannst, aber es kann auch ein Nachteil sein.
Ist es denn aus deiner Erfahrung her dann gelungener, wenn aus einem Buch eine Serie gemacht wird, weil man eben mehr Zeit hat, mehr Folgen, auch den ganzen Inhalt da reinzupacken? Oder wenn aus einem Buch 300, 400, 500, 600 Seiten dann ein 90-Minüter geschnitten wird, weil da muss ja zwangsläufig was hinten überfallen.
Ja, ich bin persönlicher großer Fan des Kinos auch. Ich mag das sehr, wenn man sich da irgendwie der großen Leinwand widmen kann. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass du bei komplexen Büchern immer die Serie als dankbaren Abnehmer hast. Weil ich meine, du kannst es länger erzählen, du kannst verschiedene Plot-Twists einbauen, du musst weniger wegstreichen. Und jetzt ist ja beispielsweise auch Harry Potter als Neuverfilmung geplant und dann als Serie. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man dann wirklich vielleicht, also ich weiß nicht, wie es im Detail aussehen wird, aber wenn du ein Schuljahr hast, was du dann in einer Staffel verfilmen kannst, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, den Romanen gerecht zu werden. Und das ist ja im Vergleich zu den Filmen nicht möglich.
Ganz kurz dazu, ist da nicht eine extreme Fallhöhe, weil die Filme waren schon so erfolgreich und mit Harry Potter, also Harry Potter hat doch jeder eigentlich das Gesicht von Daniel Radcliffe im Kopf und der wird's ja nicht spielen.
Ja, aber das könnte auch wirklich ein Zwei-an-einem-Tag-Effekt sein, ne? Also, weil das ist ja, da haben wir das ja auch genauso. Erst das Buch, dann auch ein super erfolgreicher Film dazu mit
Anne Hathaway.
Anne Hathaway, genau, hat er mitgespielt. Und dann nochmal auf eine ganz Art und Weise als Streaming-Erfolg, auch war auch super erfolgreich umgesetzt. Also, ich könnte mir schon vorstellen, gerade weil Streaming sozusagen ja die bevorzugte filmische Rezeption gerade ist, oder Melanie, korrigiere mich, wenn das, also glaube ich schon, dass das vielleicht dann nochmal auf eine neue Zielgruppe auch zugeschnitten werden kann.
Ich glaube, Zielgruppe ist das Stichwort, was man da nutzen sollte, weil ich denke, Harry Potter, das war so meine Generation. Ich bin mit den Filmen groß geworden. Ich bin jedes Jahr ins Kino gegangen, wenn ein neuer Film rausgekommen ist.
Als jetzt Harry Potter verkleidet.
So ungefähr. Wisst ihr
noch?
Hermine. Und ich denke mal, dass du da jetzt vielleicht auch eine neue Generation an jungen Lesern mit abgreifen kannst, die mit dem Prinzip des Streamings groß geworden sind und die das vielleicht auch lieber mögen als das Kino. Ich glaube, dass das auch wieder Chancen bietet und tatsächlich erfolgreich sein kann.
Die im Zweifel die Filme auch gar nicht gesehen haben, weil sie
genau
zu jung sind oder die Filme zu alt, je nachdem.
Ja.
Ja, interessant. Und ganz kurz nochmal, wo wir jetzt gerade schon über zukünftige und was wird noch kommen und was gibt's. Hast du auch davon gehört, dass Fourth Wing verfilmt werden soll?
Nee, tatsächlich nicht. Da bin ich jetzt raus.
Fantasy.
Ja, und das ist doch aber eigentlich auch prädestiniert dafür. Guck mal, was wie opulent das werden würde mit die Reiten auf den Drachen und Kämpfen und mit den ganzen Special Effects. Heute werden ja auch, muss man sich nichts vormachen, Fantasy-Verfilmungen immer besser.
Das stimmt. Das ist auch so ein Harry Potter-Punkt, wo du sagen kannst, dass, also damals hattest du halt noch nicht die technischen Möglichkeiten und jetzt hast du sie. Also mal sehen, was sie da jetzt draus machen im Vergleich zu damals.
Ja, wahnsinnig spannend. Und ich würde gerne noch einen Effekt ansprechen, den du gerade so ein bisschen angerissen hast. Und das kann man ja auch beobachten bei Bridgerton und bei Maxton Hall, dass sich das auch inzwischen gegenseitig befruchtet. Du hast eine super erfolgreiche Buchvorlage, das wird verfilmt, da gehen die Fans mit, die das Buch gelesen haben und eine neue Zielgruppe, die das Buch noch nicht gelesen haben, werden auf den Plot, auf die Figuren aufmerksam, gehen zurück und lesen das Buch, nachdem sie geschaut haben. Und das ist ja ein wahnsinnig erfolgreiches sich gegenseitig befruchten.
Ich kann für Mona Kasten nur hoffen, dass sie einen guten Vertrag hat und dass sie da jetzt wirklich ein bisschen was mitnehmen kann. Weil die Bücher sind jetzt allesamt, also ich glaube alle, nochmal in die Bestsellerlisten gerutscht und auch relativ weit oben. Also egal, in welchen Buchladen du gerade gehst, du siehst Maxton Hall.
Ja. Aber das finde ich toll, auch nochmal jetzt aus unserer Sicht, wir sind Literaturpodcast eigentlich, ne? Und wenn man da sieht, dass das sozusagen dann auch wieder zurückfällt auf den Buchmarkt und auf den Erfolg von Autorinnen, so, mich begeistert das.
Ich hatte eine ganz süße Szene neulich, weil ich bin nämlich auch in den Buchladen gegangen und habe mal geguckt, ob sie die Fortsetzung haben oder ob die gerade ausverkauft sind. Und dann stand ich da und habe mir Save You genommen, habe mich an den Rand gestellt, genau den zweiten Teil der Maxton Hall-Reihe, und habe mich an den Rand gestellt und habe ein bisschen drin rumgeblättert, gedacht, okay, ja, stell's jetzt wieder rein, weil ich kenne die Bücher ja, und hatte dann den Moment, wo da so zwei Teenager nebenstanden und richtig traurig waren, weil der zweite Teil gerade nicht da war und sie den unbedingt lesen wollten, und dann
den ich hatte, genau.
Und dann stelle ich dieses Buch da wieder rein und dann rief einer nur so, da ist das Buch, und stürzten sich dann da drauf, und das waren so Momente, die hatte man damals irgendwie, wenn neue Bücher rausgekommen sind aus der Harry Potter-Reihe oder dergleichen, wo so ein Hype entstanden ist. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut, über diese Szene.
Süß. Ja, toll. Auch wenn das dann nochmal eine junge Zielgruppe wiederum zurück zum Lesen bringt durch das Streaming und so. Also ich finde das auch, ich sehe das auch mit Begeisterung. Ja.
Vielleicht zum Ende noch eine Frage persönlich. Was präferierst du denn? Erst lesen und dann sehen oder andersherum? Weil es ist ja schon so, was ja auch eine Fallhöhe sein kann, man liest ein Buch und dann hat man ja genau im Kopf, also ich wusste genau, wie sieht James aus, wie sieht Ruby Bell aus, und dann habe ich das geguckt und das war natürlich nicht so, und das ist ja mit allen Verfilmungen so, wenn man erst das Buch gelesen hat und dann schaut, wie geht's dir da?
Ist genau der Punkt, den ich aufgreifen würde, weil ich bin dann auch eher der Typ, der sagt, vielleicht erst schauen und dann lesen.
Ah, spannend.
Ja, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich mir das nicht kaputt machen möchte, dieses Erlebnis. Aber du kannst es ja nicht kontrollieren, wenn ich ein Buch gelesen habe und das wird 3 Jahre später verfilmt, dann habe ich es ja schon gelesen. Deshalb, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich vielleicht sagen, ich gucke das erst und dann lese ich's. Und dann habe ich nur Ergänzungen mit dran, wenn da noch zusätzliche Storylines drin sind oder dergleichen, dass ich dann wirklich diesen Moment habe, wo ich denke, ach, das ist auch noch passiert, ach, wie schön. Anstatt dass ich dann sitze und mir den Film angucke und feststelle, das haben sie weggelassen.
Man ist schon kritischer, ne, wenn man erst gelesen hat und dann schaut, weil man natürlich nicht ganz frei im Kino sitzt oder zu Hause die Serie guckt.
Absolut.
Ne?
Ja, aber ich muss sagen, wir haben ja für unsere vorherige Folge die Bücher gelesen, die Romane gelesen, und weil ich wusste, dass es eine Verfilmung gibt, das ist ja auch nochmal was anderes, ne? Ob du jetzt sozusagen ein Buch liest und 5 Jahre später kommt der Film im Kino und du gleichst das ab, da war es jetzt so, du liest das und weißt, ach, das ist verfilmt, und mich hat das eher neugierig gemacht darauf, ach Mensch, mal gucken, wie sie das umsetzen und wie wird Maxton Hall aussehen und wie die Bälle, die sie da zu denen sie da gehen und die sie ausrichten und so. Also es hat mich auch nochmal auf eine andere Art und Weise neugierig gemacht auf die Verfilmung. Ja.
Das ist doch aber schön, dass man das alles so...
Ja.
Jetzt wäre dann noch interessant, das nochmal zu lesen. Gut, aber wer hat so viel Zeit? Liebe Melanie, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und dich mit uns über diese und andere Streaming-Kracher ausgetauscht hat. Wir laden dich wieder ein, wenn wir wieder über Verfilmungen reden. Vielleicht sogar schon, weil da gibt's jetzt, glaube ich, auch demnächst den Start von
Colin Hoover.
Ja,
ne?
Colin Hoover. It Ends With Us.
Ja, ja.
Wann, weißt du aus dem Kopf, wann das losgeht?
Nee, das kann ich nicht
aber
sagen.
Aber diese Dreharbeiten sind auf jeden Fall abgeschlossen. Ich habe da irgendwie was gelesen.
Aber gibt es schon einen Starttermin?
Das gucken wir nach. Und wenn es einen gibt, schreiben wir den in die Shownotes. Aber da haben nämlich Dörte und ich ein Kinodate schon verabredet.
Schon vor einem halben Jahr.
Ja, genau. Wir haben es schon gelesen. Gibt es eine Folge im letzten Jahr, könnt ihr nochmal reinhören. Und dann laden wir dich wieder ein. Und dann reden wir mal darüber, cool, was daraus geworden ist. Mit Blake Lively.
Ja.
Oder das verfilmt.
Ach, schön, schön.
Ihr findet in den Shownotes auch nochmal Links zu den Büchern, über die wir gesprochen haben. Wir verlinken nochmal euren Podcast, All You Can Stream, falls das jetzt hier euer Interesse geweckt hat. Und ansonsten findet ihr uns auf der Homepage bildderfrau.de/buchclub. Wir sind bei Instagram, @bildderfrau.
Oder ihr schreibt uns eine Mail, falls ihr Fragen habt oder uns mitteilen wollt, welche Serie euch besser gefallen hat, an buchclub@bildderfrau.de.
Und ansonsten sind wir mit einer regulären Folge am Freitag wieder für euch da. Tausend Dank, liebe Melanie. Toll, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.